Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, es lohnt sich auch. Also nicht nur, weil Weihnachten war, sondern vor allem auch, weil die Saison gerade mal eine Woche alt ist und schon wieder einiges passiert ist. Also wir hatten historische Blowouts, wir hatten mehr als solide Comebacks, wir hatten mehr Überraschungen, als James Harden Memberships in Stripclubs hat. Dazu auch leider einige Verletzungen und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch nach Weihnachten noch unvergleichliche.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wenn wir schon über Verletzungen sprechen, bringen wir es hinter uns. Eine ist natürlich gerade für uns persönlich und natürlich auch für die Memphis Grizzlies besonders bitter. Ja Morant fällt aus ein paar Wochen.
Ja, also es ist ja wahrscheinlich sogar noch Glück im Unglück. Also so wie das ausgesehen hat, konnte man ja erst irgendwie befürchten, dass da vielleicht sogar was gebrochen ist oder so. Das ist zum Glück nicht passiert. Es ist einfach nur eine relativ schwere Stauchung. 3 bis 5 Wochen ist natürlich trotzdem ätzend. Also gerade wenn man bedenkt, wie Morant auch in die Saison gestartet ist, irgendwie direkt mal mit 44 Punkten und doch dem einen oder anderen ganz netten Play, also beispielsweise den Alley-oop übers Brett zu sich selbst. So, das sind halt die Aktionen, weshalb er einer unserer Lieblingsspieler ist, aber ja. Jetzt können wir zumindest davon ausgehen, dass da nichts strukturell problematisch ist und dass er halt zurückkehren wird. Und ich meine, letztendlich, wir haben es letzte Saison, glaube ich, jedes Mal gesagt, wenn wir über Morant gesprochen haben, er muss noch so ein bisschen das Landen lernen. Und in dem Fall war es jetzt, er ist halt auf dem Fuß von wem anders gelandet quasi. Ja. Dabei ist es dann unglücklich passiert. Das kann halt leider jedem passieren. Und ja, wie gesagt, gute Besserung. Und bei den Grizzlies muss man jetzt dazu sagen, sie sind sowieso ein Team, was ja schon einige Ausfälle hat. Also ja. mit Jaren Jackson auch und Justice Winslow. Und es wird jetzt nicht unbedingt eine leichte Saison.
Nee, haben wir auch vorher schon, während unserer Previews haben wir auch schon gesagt, dass da einfach die Verletzungsproblematik jetzt schon zu groß ist, als dass man viel erwarten kann, zumal zweites Jahr, der Überraschungseffekt ist so ein bisschen weg, wie geht die Entwicklung weiter und jetzt ist es, glaube ich, ja, also klar, Morant als Lead-Ball-Händler fehlt dann am Ende natürlich schon, was die Entwicklung angeht fürs Team, aber es ist halt auch für jeden einzelnen Zuschauer einfach schade, wenn dieser menschliche Flummi, der noch dazu einiges mit dem Ball anfangen kann, irgendwie nicht auf dem Feld steht für ein paar Wochen. Von daher auch von meiner Seite aus natürlich gute Besserung. Passt ja auch in die Weihnachtsstimmung. Hast du Weihnachten irgendwas Besonderes erlebt, was du noch mit uns teilen willst, mal um was Positives noch reinzubringen zum Start?
Absolut nichts.
Also doch nichts Positives zum Start? Geschenkemäßig irgendwas?
Ach doch, ja, war doch. Geschenke waren gut.
Geschenke waren gut?
Ja, ja. Ich habe so, man stellt halt fest, dass über die Jahre sich so die Prioritäten ein bisschen verändern. Weil
leicht, ja.
Jetzt mit 30 freue ich mich, wenn ich Sachen für die Küche bekomme. Vor so 5 bis 10 Jahren waren es halt komplett andere Sachen. Aber du weißt, wie das ist. Man wird älter, man hat andere Prioritäten. Und insofern, also es war eine sehr gute Ausbeute, was soll ich sagen. Habe auch Wein bekommen. Und Wein ist, wie man auch von unseren Wetten weiß, nicht ganz unwichtig.
So allgemein. Wein ist sehr wichtig, das stimmt. Ich könnte, wie man vielleicht von einem unserer letzten Instagram-Posts weiß, auch mal einen französischen Rotwein gebrauchen. Ich habe leider nur italienische.
Allerdings.
Deshalb, es war. Hättest du mal den Post machen können, ja? Weil du hast wahrscheinlich einen französischen im Repertoire gehabt. Aber
ja, hätte ich.
Stimmt.
Dafür kann ich Instagram nicht benutzen, weil ich zu blöd bin. Und so merkt man halt auch, das Alter ist, jeder reift ein bisschen unterschiedlich.
Absolut, absolut. Und ich meine, ich als krasser Influencer habe da natürlich auch keine Probleme und nehme dann halt auch einfach einen italienischen Rotwein.
Sehr egal. Ja, natürlich. Also da muss man auch mal 5 gerade sein lassen.
So ist das, so ist das. So zerbröselt der Keks nun mal.
Mailand oder Madrid?
Hauptsache Spanien.
Eben.
So sieht das aus. Ja, Geschenke, ne? Wir kriegen ja von euch auch immer Geschenke. Geiler Übergang. Sensationell. Deswegen muss ich diese Geschenke-Geschichte noch mal ein bisschen vertiefen. Denn euer Geschenk an uns, von einigen von euch, von mittlerweile sehr vielen von euch, ist euer Beitrag zu unserer Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korbjäger-podcast und Korbjäger mit
AE.
Völlig richtig. Nicht alles weggesoffen über Weihnachten. Sehr schön, finde ich. Sehr vorbildlich. Da könnt ihr uns unterstützen. Und einige tun das eben schon mit kleinen monatlichen Beiträgen. Und genau, wir versuchen uns zu revanchieren, indem wir dort extra Content liefern. Also extra Folgen wie zum Beispiel 25 Minutes or Less, wo wir uns über aktuelle Geschichten unterhalten in meistens etwas mehr als 25 Minuten. Aber irgendwann kommen wir auch nochmal drunter. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir sogar ziemlich genau dran.
Ich glaube, wir waren bei 33 Minuten, aber das ist für unsere Verhältnisse nah dran. Das
ziemlich genau okay. Dran, genau. Also alles eine Frage der Perspektive. Und deshalb, genau, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, heute werden wir uns so ein bisschen mit der ersten Woche beschäftigen. Einfach, was so passiert ist. Es ist alles ein wenig random. Wir schauen uns so an, so die Themen, die uns bewegt haben, welche Spieler uns aufgefallen sind, welche Rookies uns aufgefallen sind. Wir schauen uns natürlich die Nets an, weil die, glaube ich, alle, ja, so ein bisschen auf dem Schirm hatten, was so passiert mit Kevin Durant vor allem, wie er reinkommt. Und was übrigens, was mir jetzt auch aufgefallen ist, so über die Festtage, also ich pflege schon so einen leichten Hang zur Überreaktion.
Also, da bist du ja der Einzige zum Glück.
Ja, aber man, auch nach der Preseason sagt man so, ja, nee, man versucht immer so den Mantel der Vernunft überzustülpen, aber ich merke so, ich kann das immer schlechter, weil ich meine, ja, die Bulls kommen wahrscheinlich auch noch irgendwo vor. Geil ist es nicht, auch wenn jetzt erst der Sieg, überragend natürlich. Aber ich bin da schon immer so, okay, ein Spiel gesehen und boah, der ist geil oder da läuft's oder boah, nee, das läuft. Also ich bin da sehr, sehr anfällig. NBA und ESPN bei Instagram auch, fand ich auch geil. Sie hatten irgendwie letztens, ich weiß nicht, hast du die Grafik gesehen, wo sie gezeigt haben, die noch ungeschlagenen Teams?
Ja, ich glaube, also vor 2-3 Tagen oder so.
Genau,
genau. Oder war das jetzt heute? Nee.
Und also sie haben sich komplett an die Fakten gehalten, hat alles gestimmt. Geil fand ich halt, dass OKC drin war mit 1-0. Hat, wie gesagt, faktisch gestimmt, aber war sehr schön. Habe ich mich trotzdem drüber gefreut. Mittlerweile ist das auch Geschichte. Es gibt nicht mehr ganz so viele Teams, die ungeschlagen sind. Und zwei hatten wir natürlich vollkommen auf dem Schirm. Nämlich die Magic und die Hawks.
Das sind auch die einzigen, oder?
Die einzigen, oder ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Genau. Weil die Cavs, Überraschung, mittlerweile mal verloren haben, trotzdem an Platz 3 im Osten stehen. Und also der Schedule ist schon so ein bisschen auch dran schuld, in Anführungszeichen, oder?
Ja, ein bisschen. Ich glaube, auch die kurze Vorbereitungszeit und keine Summer League, nur eine kurze Preseason, etwas zusammengewürfelte Training Camps, alles etwas kurzfristig. Und ja, dann auch der Spielplan. Also es führt auf jeden Fall dazu, dass man bisher teilweise unfassbar komische Resultate sieht und auch Spiele, also ich meine, allein schon, wenn man sich die Bucks mal anschaut, ne, die halt ein Spiel gegen die Knicks absolvieren, wo eigentlich, glaube ich, die ganze Kapelle dabei ist und sie dann mit 20 verlieren, ja, um dann 2 Tage später 29 Dreier gegen die Heat reinzuhauen und halt einen NBA-Rekord zu pulverisieren und dieses Team halt komplett abzufackeln, was sie ja offensichtlich letzte Saison noch ganz gut im Griff hatte. Also letztendlich, das finde ich halt auch so kompliziert daran, weil, also erstens sind die Resultate komisch. Zweitens gibt's ja im Moment auch einfach, oder das wird ja diese ganze Saison so sein, weil der Spielplan einfach so komprimiert ist. Ja. Es gibt halt jede Nacht auch irgendwie 10 weitere Spiele und da den Überblick zu behalten, ist unfassbar schwierig. Ich finde halt gerade so, die Saison läuft jetzt seit einer Woche und man versucht so ein bisschen hinterherzukommen und irgendwie von allen Teams mal einen Eindruck zu bekommen. Und das, ich glaube, bis man da wirklich sagen kann, jetzt langsam ist es soweit, jetzt habe ich irgendwie ein Gefühl für, sagen wir mal, wenigstens 20 Teams. Das wird halt einfach noch ein bisschen dauern. Deswegen, also, ich lache mich da jedes Mal kaputt, wenn ich halt sehe, dass es dann in der ersten Saisonwoche schon die ersten Power-Rankings gibt. Weil, wie zum Teufel will man im Moment den Power-Ranking? Ja. Also, man kann natürlich sagen, die Magic, 4-0. Aber sind sie wahrscheinlich nicht zwingend das beste Team der Liga. Deswegen, und also, ja, es ist im Moment noch sehr, sehr schwierig. Und jeder, der irgendwie jetzt schon solche Rankings aufstellt, hat von mir auf jeden Fall ein riesengroßes Shoutout verdient.
Zumal ja diese ganzen Top-Spiele ja auch irgendwie uns ziemlich deutlich vor Augen führen, wie sehr in der Schwebe das alles gerade noch ist. Also keine Ahnung, ich habe es ja gestern auch kurz geschrieben, so die Blazers am Anfang von den Jazz gebügelt worden, gewinnen jetzt gegen die Lakers, die vorher extrem gut aussahen, die Mavs dominiert haben. Die Mavs haben danach erstmal mit den Clippers den Boden gewischt, die vorher gegen die Lakers gewonnen haben und gegen die Nuggets. Also irgendwo, ja, es ist halt, wie du sagst, es ist alles irgendwie noch nicht so, hat sich alles noch nicht so eingegroovt. Und ich finde, man sieht es auch also an den Spielen selber. Also es ist so ein bisschen das, was ich auch in der Bubble erwartet hatte. Es wirkt so ein bisschen, ja, sloppy teilweise noch. Also so, du hast halt echt so mehrere Angriffsreihen aufeinander folgend, in denen halt irgendwie der Ball ein bisschen komisch weggeworfen wird. Auch von Spielern, bei denen du es normalerweise nicht erwartest. Also auch bei Lillard hatte ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, beim Spiel gegen die Lakers, dass da irgendwie alles, es ist halt alles noch nicht so die Sicherheit, also dieser, was normalerweise da ist, noch nicht so da. Und interessant finde ich irgendwie auch, ich habe auch echt so das Gefühl, auch abseits der Herren Doncic und Harden, dass einige ein bisschen schwerer unterwegs sind, als man es gewohnt ist von ihnen. Also sie wirken, also ein paar wirken so ein bisschen überraschend fülliger. Also jetzt zum Beispiel McCollum hatte ich auch, also jetzt ohne jetzt irgendwie mit dem Finger zeigen zu wollen, aber
McCollum ist aber auch ein Roundface Hall of Famer, so ein bisschen wie Eric Gordon.
Ja, das stimmt, aber auch so, oder auch Corey Joseph oder ich weiß nicht, so, also irgendwo diese kurze Offseason oder sehr, sehr lange Offseason.
Je nachdem. Weißt du, bei wem ich den Eindruck hatte, beim Spiel auch Lakers-Blazers, was mich etwas überrascht hat, Anthony Davis. Also
auch da, ja.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach seine, so ein bisschen einfach nur ein phlegmatischer Auftritt war, aber er wirkte für mich körperlich nicht ganz so imposant, wie er halt oft aussieht. Also vielleicht ja. Ist das, ich meine, gut, da muss man auch sagen, die hatten wirklich die längste Saison von allen. Und da ist das dann vielleicht noch irgendwie zu entschuldigen, aber es war mir schon auch aufgefallen, dass er körperlich einfach nicht so spritzig wirkte, wie man das jetzt schon oft gesehen hat.
Bisschen schwerfälliger, wobei man sagen muss, da gab es diese eine defensive Possession, in der er dann Lillard vor sich gehalten hat, ziemlich gut, da ging es dann wieder. Also, aber es stimmt schon, ich denke, aber das unterstreicht für mich so ein bisschen, dass wir wahrscheinlich eben auch, was du gesagt hast, also dass die ersten Saisonwochen wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig sein werden und dass gerade so die Top-Teams, also haben ja auch viele Experten vorher schon gesagt, die Top-Teams, die Regular Season schon auch vielleicht mehr als gewohnt nutzen werden, um sich in Form zu spielen für die Playoffs. Also zum Beispiel Nurkic ist auch noch so ein bisschen, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass er eher so ein bisschen so zwischen den alten und den neuen Tagen gefangen ist. Also früher war er ein bisschen schwerer, der dann irgendwie einmal relativ, hat sich ja dann relativ gut in Form gebracht und so. Also ich denke, dass sich da schon noch was tun wird irgendwo. Interessant finde ich auch, dass man sehr, sehr viele frühe Runs hat. Also ich finde, man hat es relativ oft gesehen, dass Teams sehr, sehr schnell davongezogen sind und dass dann, also ich meine, gut, das Clippers-Mass-Spiel ist jetzt mal ein Extrembeispiel, aber
das war eines der extremsten Beispiele, die ich jemals gesehen habe für ein Spiel.
Ja, es war echt krass. Also dieser Halbzeitscore war schon sensationell irgendwie. Also man hat, aber das war also eigentlich auch so ein typisches Spiel, bei dem du gesehen hast, also Mass war ja schon 25-5 vorne am Anfang, glaube ich, oder was war's?
Ja, ich glaube, die Clippers haben 8,5 Minuten oder so gebraucht und waren dann bei 5 Punkten und dann haben sie irgendwie nochmal ein Field Goal erzielt oder so. Also es hat sich sehr krass gezogen. Die Mavs waren ja am Anfang gar nicht unbedingt irgendwie brandheiß oder so, aber die Clippers haben halt gar nichts und deswegen wuchs das dann einfach immer mehr und dann führst du halt irgendwann mit 50 Punkten. das war schon relativ krass.
Also das war echt abgefahren. Und aber das ist genau das Ding. Das wäre normalerweise, würde man erwarten, dass dann irgendwann nochmal der, vielleicht nochmal ein kleiner Run folgt und deswegen steht es für mich auch so ein bisschen sinnbildlich, weil das halt total oft ist. Gut, ich meine, die Bulls, denen dienen da jetzt nicht zwingend als Blaupause. Den, wenn der Gegner mal wegzieht, ist er dann halt auch weg momentan. Aber ich habe so das Gefühl, dass es öfter war, auch während der Christmas Games irgendwo. Also da, die waren ja auch alle relativ deutlich. Und ich weiß nicht, meinst du oder kannst du dir vorstellen, dass tatsächlich so ein bisschen die Fans in der Halle fehlen, die dann halt so ein bisschen da noch, ich meine, gut, wir hatten die Bubble ja im Endeffekt auch schon, aber die halt dann, da ging es ja permanent eigentlich um was. Und jetzt hast du halt so dieses Ding, okay, wir haben halt 72 Spiele und am Ende der Playoffs und bla bla. Und aber das halt so dieses Ding, dieser Push, der vielleicht von außen, dieser externe Push, dass der vielleicht teilweise so wirklich so ein bisschen fehlt und es dann eben erschwert, dass wenn du am Anfang abreißen lässt, das dann wieder ranzukommen. Also natürlich Spekulation, aber könntest du dir das vorstellen?
Vorstellen könnte ich es mir schon. Also ich glaube, also wie du auch schon sagst, das ist halt Spekulation und ich kann mir vorstellen, dass auch noch andere Faktoren damit mit reinspielen. Also beispielsweise, dass halt auch jeder Coach weiß, die Saison wird eine ziemlich große Herausforderung, hier irgendwie gesund durchzukommen. Also man sieht es ja leider auch schon in der ersten Woche wirklich mit relativ vielen Verletzungen, dass halt die Bedingungen einfach ein bisschen anders sind und dass man dann halt vielleicht nicht so wie sonst sagen würde, so wir holen jetzt nochmal alles raus oder so und dass man halt vielleicht ein bisschen mehr priorisiert, wir wollen unsere Rotation noch finden, wir wollen unsere Abläufe finden und dass dann halt irgendwie so das große Ganze vielleicht manchmal ein bisschen wichtiger ist als das einzelne Spiel. Aber es kann auch komplett random sein, muss man dazu sagen. Also es haben auch schon andere Saisons mit vielen Blowouts und vielen frühen Runs angefangen. Und deswegen würde ich sagen, also es kann da Faktoren geben, aber ich glaube, ich würde es mir noch ein bisschen länger anschauen, bevor ich irgendwie sagen kann, dass es wirklich anders ist als in anderen Jahren, weil da bin ich mir momentan noch gar nicht sicher.
Stimmt. Auch, aber ich als patentierter Überreaktor bin da natürlich ganz schnell bei der Sache, weißt du.
Aber dazu übrigens noch ganz kurz, ne, weil du das ja vorhin auch schon kurz angesprochen hast. Ich finde das ganz interessant, dass James Wiseman da die große neue Reizfigur ist. Ich bin mal gespannt, ob das die ganze Karriere über so sein wird. Weil da, es gibt auf der einen Seite die Leute, die ihn schon vorm Draft gehasst haben. Also aus, so, ich sag's liebevoll, weil ich mich selber ein bisschen dazugehöre, aus der Nerd-Community. Während andere sagen, nee, krassester Athlet, die grundsätzlichen Fähigkeiten, die kann man Leuten nicht beibringen. Alles andere kann man ihm vielleicht beibringen und so. Das ist halt ein Top-Prospect. Und jetzt jedes Spiel und jede Aktion wird zu einem Referendum von ihm. Und ich finde es jetzt schon anstrengend. Und er hat erst 4 Spiele in seiner Karriere gemacht. Und bin mal gespannt, wie lange sich das so weiter durchziehen wird. Weil gerade bei so jungen Spielern, jemand, der 19 ist und der am College 3 Spiele gemacht hat und insgesamt irgendwie in den letzten 1,5 Jahren irgendwie 3 Spiele gemacht hat und noch keine Ahnung hat, was er tut, der auch nicht mal eine Preseason mitmachen konnte, den kann man jetzt weder positiv noch negativ endgültig bewerten. Ich finde das immer komisch, dass viele Leute irgendwie so den Eindruck haben, sie müssten das jetzt schon machen. Aber das ist halt, also es passt halt voll zu diesem Überreaktionsthema dazu. Man könnte da auch einfach mal sagen, lass den doch mal 3 Wochen spielen und vielleicht auch 3 Monate und dann kann man auch gewisse Tendenzen ja viel besser erkennen, als man das so aus 2, 3 Spielen, wo halt jede Aktion, wie gesagt, dann doppelt und dreifach zählt, ableiten kann.
Stimmt. Wobei natürlich gerade aus dem, was du sagst oder was du angesprochen hast, dass er eben so wenig gespielt hat, dass er keine Preseason mitmachen konnte, ergibt sich natürlich, dass wenn er gewisse Dinge ja irgendwo mehr oder weniger automatisch macht, wenn er irgendwo gut aussieht, dass du dann sagst, okay, krass, also es ist halt, er ist 19, er ist roh, er hat nicht die Erfahrung, ihm fehlt Vorbereitungszeit und trotzdem kommt er aufs Feld und sieht defensiv in einigen Possessions gut aus, bewegt sich gut, trifft sicher seinen Dreier, was auch immer. Und dann ist es natürlich auch bei denjenigen, die eher Fans, eher auf seiner Seite waren, sagen sie natürlich, okay, krass, also da scheint ja was da zu sein. Und gerade wenn du es natürlich mit den Warriors hältst oder auf Warriors Seite selber, siehst du es natürlich auch relativ gern. Also ich glaube, die Konstellation eben, dass er so wenig gespielt hat, begünstigt das nochmal. Wenngleich natürlich endgültig irgendwie zu sagen, das und das wird aus ihm, ist natürlich auch irgendwo wahrscheinlich nicht so wahnsinnig zielführend. Ich finde ihn vielversprechend. Also wahrscheinlich kommen wir bei den Rookies nochmal dazu. Also sollten wir noch Zeit haben neben Patrick Williams, das weiß ich noch nicht ganz genau. Das werde ich.
Wir nennen die Kategorie dann einfach Hall of Fame or Bust, oder?
Würde ich sagen, ja. Also so, ich meine, alles andere ist ja, es muss ja auch irgendwo der Maßstab sein, an dem man einen Rookie misst, oder?
Ja, also definitiv, vor allem jetzt.
Ja. Nee, aber klar, ich meine, Überreaktionen, wie gesagt, nicht so einfach. Warriors allgemein, da auch nochmal zu den Blowouts zurück, finde ich eigentlich ganz interessant, weil ja einige Blowouts auch tatsächlich irgendwie Schedule-bedingt sind. Also die Warriors sind quasi vom Namen her und auch irgendwo, weil keiner genau wusste, wie es jetzt aussieht, Curry ist zurück und so, wurden sie natürlich in diese Marquee-Matchups gepackt. Hat sich jetzt rausgestellt, dass sie da nicht ganz mithalten können.
Das ist genau wie mit den Pelicans letztes Jahr.
Ja.
Mal gucken, ob sich ein bisschen was ändert, wenn Draymond mit reinkommt, aber vorher ist schwierig. Also vor allem, wenn Kelly Oubre 0 von 48 Millionen wirft, so wie er das in den ersten 3 Spielen getan
hat. Aber er hat jetzt seinen ersten Dreier getroffen, letzte Nacht.
Ja, Shoutout an krass. Kelly Oubre.
Nice. Es geht aufwärts. Und dann aber natürlich auch Curry, finde ich auch stark, dass er sagt, nach der zweiten Niederlage, we have to win immediately. Direkt vorm Spiel gegen die Bulls. Ja, hat er sich jetzt auch nicht so wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt, ne?
Ja, wir haben jetzt zwei Siege in Folge geholt. Jetzt ist wieder alles gut. Wir sind auf dem Playoff-Platz.
Stehen bei 50%, ja. Es läuft. Und haben damit tatsächlich dieselbe Bilanz wie die Nets.
Ja.
Die zum
Fühlt Auftakt, sich nicht so an, ne?
Ja. Die zum Auftakt eigentlich ziemlich den Boden mit den Warriors gewischt haben. Und bei denen Kevin Durant sehr, sehr gut aussieht, oder?
Ja, kann man wohl sagen. Also gerade in dem Spiel gegen die Celtics fand ich ihn auch doch sehr an alte Zeiten erinnert. Also ich meine, in dem Spiel war Kyrie dann auch noch heißer und dann konnte man aber direkt mal sehen, was halt dieses Potenzial der beiden in voller Entfaltung bedeuten kann, offensiv. Also ich hatte den Eindruck, dass sie das, was sie defensiv gemacht haben, wahrscheinlich so nicht unbedingt werden halten können. Das hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen bestätigt, aber auch hier, wie gesagt, irgendwie frühe Eindrücke, mal schauen, wie es weitergeht. Aber klar, dann verlieren sie halt die nächsten beiden Spiele gegen Charlotte und sagen noch gleich, gegen wen war nochmal die andere Niederlage? Auch noch gegen Top-Team.
Geil.
Gegen Memphis, oder? Ja, genau, gegen
Memphis. Gegen Memphis, ja, genau. Aber ja gut, aber beim zweiten Mal haben sie ja beide geschont.
Ja.
Also da auch noch zum Thema eben, was wir eigentlich vorher angesprochen haben mit den Blowouts, dass eben die Coaches sehr, sehr genau gucken werden, wie sie durch die Saison kommen. Und nachdem ja auch Nash, glaube ich, die Minuten am Anfang, also von Durant und Kyrie so verteilt hat, dass sie relativ viel gemeinsam spielen.
Ich glaube sogar fast ausschließlich, oder? Ja. Also zumindest in den ersten beiden Spielen standen sie, glaube ich, die ganze Zeit zusammen auf dem Court.
auch so um LeVert dann vielleicht so ein bisschen mehr so in die Rolle des ersten Creators irgendwie zu schieben, noch intensiver vielleicht, und halt die beiden auch irgendwie eine Synergien finden zu lassen. Ergibt es ja irgendwie Sinn, ist natürlich dann. Und dann, wenn natürlich beide auf einmal ausfallen, dann ist es das Team natürlich auch kein besonderes Team mehr. Und, ja. Aber ja, also ich fand auch, Durant hat mich beeindruckt. Ich habe dann irgendwie noch einen Artikel gelesen, fand ich ganz interessant, dass wohl, also einerseits fand ich es interessant, dass es eine Statistik gibt, die misst, wie schwer ein Wurf ist und das irgendwie eine Zahl ausdrückt. Und andererseits fand ich interessant, dass die Würfe, die er nimmt, momentan die schwierigsten seiner Karriere sind. Also das ist dann, also gerade natürlich im Kontext seiner Verletzung, merkt man natürlich, also kann man natürlich dann schon so übersetzen, von wegen, er ist halt noch nicht ganz, also in seinen Bewegungen vielleicht noch nicht ganz so explosiv wieder, muss deswegen vielleicht näher am Mann hochgehen, kriegt nicht ganz so viel Separation hin, wie das vielleicht gewohnt war. Aber das war nicht ganz interessant, weil, muss ich jetzt sagen, optisch hatte ich auch dann teilweise das Gefühl, also es gab natürlich Momente, in denen er einfach an seinen Gegenspieler vorbeigezogen ist, aber es gab auch Momente, wo du das Gefühl hast, okay, er muss jetzt halt, vielleicht würde er normalerweise vorbeigehen, muss jetzt aber dann doch halt näher am Gegenspieler hochgehen, als er es vielleicht gern hätte. Aber ja gut, ich meine, wenn es einer kann, dann Kevin Durant. Also ich bin gespannt, wie sich das so im Laufe der Saison noch weiterentwickelt. Aber ich fand diesen Stat
ja ganz interessant. Ich meine, das ist ja gerade das Ding. Bei ihm sind ja schwere Würfe nicht so schwer. Also ja, im Vergleich zu allen anderen, weil er halt einfach diesen hohen Release-Point hat, weil er den leichten Knick auch im Wurf hat, der ihn, glaube ich, noch ein bisschen schwerer zu blocken macht. Und dann kann man im Zweifel halt auch, wenn man nicht so viel Platz sich verschaffen konnte, am Mann hochsteigen und trotzdem noch einen sauberen Wurf loswerden. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Faktor, warum viele zumindest davon ausgingen, dass er offensiv halt viel von seiner vorherigen Produktion irgendwie replizieren könnte, einfach weil er nicht so abhängig davon ist, dass er jetzt schneller ist als andere Leute. Aber ich finde schon, dass man so seine Richtungswechsel und so, die sehen teilweise, finde ich, schon sehr gut und sehr dynamisch aus. Also ja, da ist schon für den Zeitpunkt jetzt in der Saison, und also wenn man bedenkt, dass das halt so die ersten Spiele nach der Verletzung sind, sieht er, finde ich, wirklich verdammt gut aus. Und also, ich meine, gut, er würde jetzt nicht die ganze Saison über 70% von der Dreierlinie treffen, vermutlich, aber es ist ein extrem vielversprechender Start, und ja, ich finde auch vor allem, dass er sich defensiv sehr gut bewegt, und das ist dann ein Faktor, der meine zuvor ja doch etwas skeptische Perspektive, was die Nets angeht, so ein bisschen korrigieren könnte. Also wenn sich das bewahrheitet und wenn sie vor allem diese Defensive weiter einigermaßen so spielen können. Weil dann, dass die Offense überragend sein kann, da zweifelte, glaube ich, niemand dran. Ja. Ich auch nicht. Und jetzt, wenn sie es defensiv auch noch bestätigt kriegen, dann ist das schon ein Team, mit dem irgendwie zu rechnen ist. Aber dazu, jetzt hat sich ja Spencer Dinwiddie verletzt.
Ja, sehr bitter auch.
Da würde ich halt, also das ist natürlich saubitter, und ich glaube auch, dass er fehlen wird, aber ich habe halt so überlegt, eigentlich von allen wichtigen Spielern war er wahrscheinlich derjenige, der am entbehrlichsten war, oder? Also auch wenn das ein bisschen hart klingt und so, ist es nicht böse gemeint oder so, aber ich glaube, wenn man das aus Netzperspektive definiert, war er wahrscheinlich von allen wichtigen doch am ehesten entbehrlich, oder?
Ich hatte einen ähnlichen Gedanken, muss ich gestehen. Also wie gesagt, auch kein Hieb Richtung Dinwiddie oder so, aber auch so in den ersten Spielen hatte ich so den Eindruck, dass er derjenige, wie du sagst, von den wichtigen Spielern war, der auch am meisten noch seine Rolle finden musste, beziehungsweise der am meisten auch geben musste, sozusagen, oder abgeben musste, von dem, was er vorher gemacht hat. Also, klar, Kyrie und Durant dürfen sowieso machen, was sie wollen. LeVert kommt dann von der Bank, hat da im Grunde auch Narrenfreiheit, und Dinwiddie war ja eigentlich derjenige, der sich so ein bisschen zwischen KD und Kyrie eingliedern sollte, und ich glaube, da auch noch ein bisschen Playmaking zusätzlich liefern sollte, und ich glaube, die Rolle, da seine Rolle wurde irgendwie kleiner verglichen mit der Vergangenheit und oder vergangenen Saisons, und da, ja, von daher glaube ich auch, dass es am ehesten zu verschmerzen ist, jetzt der Ausfall, wenn man es jetzt mit anderen vergleicht. Für Dinwiddie selber ist es natürlich mega bitter, also ja, also klar, es ist jetzt seine zweite Kreuzbandverletzung, ich finde es dann immer so ein bisschen. Also ich meine, eigentlich, sein Problem war ja damals, als er in die Liga kam, dass er diese Kreuzbandverletzung hatte. Deswegen ist er eigentlich so weit im Draft gefallen und hat am Anfang irgendwie auch nicht so richtig, ja, seinen Platz gefunden irgendwo, so von Team zu Team. War ja auch mal in Chicago, dass man da sein Talent nicht erkannt hat.
Gut, die Bulls hatten natürlich auch einen top besetzten Backcourt.
Sie hatten den jetzt in Phoenix groß ausspielenden Cameron Payne. Also muss man auch sagen. Der tatsächlich, Shoutout an Cameron Payne, tatsächlich eine gute Rolle in Phoenix spielt. Freut mich tatsächlich auch, aber egal, zurück zu Dinwiddie. Jetzt halt irgendwie, okay, ist jetzt blöd gelaufen, aber diese alte Verletzung von vor, keine Ahnung, muss auch 5, 6 Jahre gewesen sein, weiß gar nicht.
Irgendwie so, ich denke, okay. 6 oder 7 Jahre,
glaube
ich
auch. Oder genau, oder noch länger. Ja, er hat sich mal am Knie verletzt, er hat sich mal das Kreuzband gerissen, jetzt ist angerissen. Nicht optimal, aber ich glaube schon, dass er wieder, ich hoffe sehr, dass er wieder auf die Beine kommt, weil ich ihn als Spieler eigentlich sehr mag und irgendwie den Typen auch eigentlich ganz cool finde. Für die Nets jetzt, ich bin gespannt, was die jetzt machen. Ich meine, das ist halt auch so ein Scheißgedanke dann eigentlich, dass man dann direkt so, okay, trademäßig ist jetzt halt blöd. So,
weißt du? Ja, aber ich hatte den auch, weil ich hab so gedacht, so spielerisch glaube ich am ehesten ersetzbar, aber vielleicht war eher der Trade-Chip, den man noch gehabt hätte, ne? Und das ist, also ich stimme dir zu, man möchte nicht unbedingt so denken, aber es ist dann in so einer Situation halt teilweise so, und also hatten wir auch drüber geredet, sie hatten diese vielen Ballhändler, viele Scorer, und eigentlich hätte da ein anderer Spielertyp vielleicht noch Sinn ergeben. Und ich glaube, jetzt durch diese Verletzung ist LeVert etwas unentbehrlicher geworden und Dinwiddie ist halt kein Trade-Chip mehr in der Hinsicht. So, insofern tut's den Netz sicherlich auch sehr weh.
Ich glaube, ja eben, also ich glaube, spielerisch kriegen sie es irgendwie hin. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie es jetzt machen. Also ich glaube auch, oder glaubst du, dass LeVert aufrückt, oder glaubst du, dass sie diesen Ansatz mit ihm als Sixth Man, der die Second Unit anführt und dafür Scoring und ein bisschen auch Playmaking zuständig ist, dass sie das beibehalten?
Ich tendiere zu Letzterem. Also, dass sie es beibehalten, weil ich das eigentlich sehr sinnvoll fand. Also gerade zumindest, wenn man weiter auch möchte, dass Allen von der Bank kommt und nicht Jordan, weil, ja, wissen wir, wegen Freundschaft und so, aber also das war ja bisher, KD und Kyrie wurden aneinander gekoppelt und LeVert und Allen wurden auch ganz gut aneinander gekoppelt und haben halt so diese Second Unit angeführt, und ich finde, da das eigentlich ganz gut funktioniert hat, kann man das brauchen, kann man das beibehalten, weil dieses Scoring und Playmaking hast du ja im Prinzip in der Starting Five, da kannst du auch auf die zwei, also auf die nominelle Dinwiddie-Position dann jemanden stellen, der halt verteidigt und wirft, also ob das dann Timo Selu, Wow, Cabarro ist oder irgendjemand anders, es muss in dem Fall nicht der beste Spieler sein, es muss nur jemand, der solide ist, sein. Und LeVert wird da trotzdem sehr viele Minuten bekommen, aber halt von der Bank. Also ich finde dieses Aufbröseln von beiden eigentlich sinnvoll. Aber ich bin mal gespannt, wie die Nets das regeln werden.
So gefühlt, nach den ersten Spielen zumindest, ohne jetzt überreagieren zu wollen, aber gefühlt maximiert es so ein bisschen die einzelnen Talente im Ding. Also LeVert kann, wie gesagt, wir haben uns ja gefragt, wie gut kann er sich neben Kyrie und KD einbringen. Jetzt hat er halt die Möglichkeit, auch ohne die beiden zu spielen, auch da seinen Rhythmus zu finden, dann vielleicht noch mehr in Minuten neben den beiden irgendwie reinzugleiten. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass es eher in die Richtung geht, beibehalten und dann, wie du sagst, TLC. Oder vielleicht auch Shamet, wobei Shamet momentan noch nicht so gut angekommen ist, ne? Irgendwie.
Ja, Shamet macht bisher noch Sorgen, aber könnte auf jeden Fall eine Option sein, weil eigentlich hat er das Skillset, glaube ich, um da ganz gut reinzupassen.
Shamet ist aber auch so ein Typ, also finde ich ganz interessant, weil bei den Sixers waren ja alle wahnsinnig überzeugt von Shamet, und er kam halt, also keiner hat mit ihm gerechnet, dann kam er in die Liga, hat relativ schnell eine relativ gute Rolle gespielt. Als Rookie war dann in den Harris-Trade involviert und alle haben gesagt, so, boah, Shamet abgeben. Ja. Aber irgendwie so 100% hat er doch seit dem Trade auch nicht seine Rolle gefunden, oder?
Nö, absolut nicht. Also ich meine, bei den Clippers war, glaube ich, die Saison, nachdem er dahin getradet wurde, sah er eigentlich gut aus, so für 25 Spiele. Ja. Und letzte Saison ist es aber ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Und also aktuell jetzt auch. Also ich meine, wen wir noch vergessen haben, ist vielleicht Bruce Brown. Den könnte man halt für mehr Defense da auch reinpacken. Aber ja, also ich meine, aktuell, die Quoten werden jetzt natürlich auch Small Sample Size und so eher nicht dabei bleiben. Also 16,7% von der Dreierlinie wird er nicht unbedingt die ganze Saison über treffen, weil in seinen ersten beiden Jahren in der NBA hat er halt jeweils über 40% getroffen, ne? Und auch bei einem ziemlich ordentlichen Volumen. Und ich glaube, die Hoffnung ist schon, dass er da auch wieder hinkommt. Das ist ja jetzt auch kein alter Spieler und so, aber man hat schon den Eindruck, dass die vielen Trades und diese vielen, vor allem auch Szenenwechsel, weil innerhalb der Zeit bei den Clippers hat sich das Team ja auch komplett verändert, ihm bisher irgendwie nicht gut getan haben und er irgendwie da sich noch wieder so ein bisschen reinfinden muss.
Es ist auch ganz interessant, was er so für Mitspieler schon hatte, dann Embiid und Simmons, dann Kawhi und George und jetzt KD und Kyrie.
Also hat er. Ja, innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit. Ja. Also war einiges und mitgenommen.
Es ist wahrscheinlich auch, wenn du so dominante Mitspieler hast, ist wahrscheinlich ist für den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so einfach, seine Rolle zu finden. Also gerade wenn du vielleicht auch als Schütze so ein bisschen darauf angewiesen bist, deinen Rhythmus zu finden und deinen Rhythmus zu halten. Weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen, dass man sich da schwer tut vielleicht. Aber ich
hast du eigentlich gerade eine Flasche Flens geöffnet?
Nee, ich habe einfach gegen ein Mikro gehauen.
Ach so. Um
meiner Aussage mehr Nachdruck zu verleihen. Aber eine Flasche okay. Flens wäre so morgens um 11 eigentlich auch keine schlechte Idee.
Hätte ich besser
gefunden. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe an Weihnachten tatsächlich Flens getrunken.
Was ist denn da passiert?
Nee, meine Schwiegereltern hatten halt Flens zu Hause. Dann habe ich.
Schau doch an deine Schwiegereltern.
Schon, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ich muss mal nachfragen, ob es jetzt einfach so eine Hommage an Ole Freaks war.
Wahrscheinlich.
Wovon ich auch ausgehen würde, auf jeden Fall. Aber, und wir haben, und es wurde auch zelebriert, es zu ploppen.
Natürlich. War. Also sonst kauft man auch kein Flens, aber finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall. Willst du noch was zu Jared Allen sagen? Der eigentlich, du hast ja schon kurz angesprochen, sieht er eigentlich ganz gut aus, ist ganz gut in die Saison reingekommen.
Ich glaube, damit sagst du es eigentlich. Also, ich glaube, es bestätigt sich, dass er der bessere Center ist, aber wie gesagt, wenn sie das so voneinander trennen wollen und die Resultate okay sind, warum nicht? Also, was ich ja eigentlich fast bisher spannender finde, ist, dass wirklich auch die Minuten mit Durant auf der 5 eigentlich relativ spannend sind und dass Steve Nash das nicht nur behauptet hat, sondern man das halt auch wirklich jetzt schon einige Male sehen konnte. Also sie sind einfach sehr, sehr variabel. Und ich glaube, das ist halt so eine der großen Stärken auch von dem Team.
Ich glaube übrigens mal, weil du Steve Nash gerade ansprichst, er wird ein guter Coach. Ich glaube, das
kann man. Ist das auch eine Überreaktion?
Klar. Aber die kommt aus ganz tief unten, von ganz tief unten kommt die.
Ja.
Steve Nash versprüht für mich gute Coaching-Vibes.
Ja, ich meine, er war halt immer ein sehr guter Kommunikator und das ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und also was glaube ich bei ihm auch ganz gut ist, dass er sich nicht gescheut hat, große Namen für seinen Staff irgendwie zu holen, weil das, also ich meine, das ist ja ein bisschen das, was Steve Kerr auch gemacht hat am Anfang. Das strahlt halt auch so ein bisschen aus. Ich komme jetzt nicht hier rein und denke, ich weiß alles, sondern ich bin halt nur derjenige, der das Ganze hier irgendwie anleitet und hab aber auch Leute unter mir, die mehr Erfahrung haben und im Zweifel sogar auch Ideen haben, die ich vielleicht noch nicht hatte und wir können das vielleicht einigermaßen zusammenfügen. Also das ist ja letztendlich der richtige Ansatz und mal schauen, wie sich das entwickelt, aber also die ersten Eindrücke sind ganz gut, auch wenn man gegen zwei nicht ganz so geile Teams jetzt gerade verloren hat.
Aber das stimmt. Aber ja,
er wird das nicken wir ja augenzwinkernd ab, nicht wahr? Das nicken wir ja augenzwinkernd ab, weil nicht alle Teams können Orlando oder Atlanta sein.
Eben. So sieht das aus. Finden wir über zum Beispiel Atlanta einen Übergang zu den Breakout-Spielern?
Ja, warum nicht? Also ich glaube, besser gestartet als Trae Young ist jetzt wahrscheinlich kein Spieler, oder?
Nein, das stimmt.
Und es teilweise ist es ja wirklich ein bisschen. Also teilweise macht es richtig Bock, ihn spielen zu sehen und teilweise macht es aber auch richtig aggressiv, finde ich. Also was jetzt nicht unbedingt nur daran liegt, dass er 15,3 Freiwürfe pro Spiel bisher gezogen hat. Also gut, 3 Spiele, aber das ist also eine vollkommen absurde Zahl. Aber also man hat schon echt gemerkt, dass er dieses Einfädeln und so, das hat er sich schon über die letzten Jahre ganz gut antrainiert, finde ich. Und gewisse Shades auf James Harden und Chris Paul hat man da schon zu sehen. Aber ich meine, wenn es so funktioniert, warum nicht? Also aktuell solide Quoten auch von 53% aus dem Feld, 42% von der Dreierlinie und 91,3% von der Freiwurflinie. Wie gesagt, bei 15,3 Versuchen pro Spiel. Das ist ordentlich. Und was halt der große Unterschied ist, ich meine, seine Statistiken waren jetzt nicht so krass, aber sehr krass waren sie ja auch schon letzte Saison. Es funktioniert halt aktuell tatsächlich bei Atlanta, weil er nicht der Einzige ist, der da was kann und weil sie sich offensiv irgendwie gerade gut ergänzen. Es ist bisher ein sehr interessantes Team, auf jeden Fall.
Ich meine, sie hatten einen dankbaren Auftakt gegen die Bulls. Da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel Gegenwehr. Das ist auch ehrlich gesagt das einzige Atlanta-Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe. Aber man kann es natürlich, die eine Perspektive ist zu sagen, die Bulls waren nicht gut. Die andere Perspektive ist zu sagen, Atlanta hat es aber auch extrem gut gemacht. Also Trae Young zum Beispiel, was 37 Punkte bei 17 Würfen oder so?
Waren das überhaupt 17? Ich dachte, das wären sogar noch weniger gewesen.
Aber das können auch sogar weniger gewesen sein. Ich hab's jetzt nicht aufgeschrieben gehabt, hat so im Kopf. Aber gut, da helfen natürlich diese 15 Freiwürfe pro Spiel, die er zieht. Aber auch John Collins, finde ich, hat da hat da eine sehr gute Figur abgegeben, beziehungsweise hat mit, also am Ring sehr, sehr gut gearbeitet. Also ist Cam Reddish, fand ich, hat auch, also wie gesagt, das ist jetzt das Spiel, das ich gesehen habe, ne? Aber in dem Spiel sah er so aus, als hätte er mehr Vertrauen in sein Spiel. Hat ein bisschen attackiert, hat alles so ein bisschen, sah alles irgendwie flüssiger aus. Also, ich meine, in dem Spiel war ja, glaube ich, von den neuen, Gallinari war dabei und Bogdanovic war dabei. Aber sonst, Chris Dunn hat ja noch gar nicht gespielt, wird jetzt, glaube ich, auch erst oder wurde operiert. Und ja. Capella war, glaube ich, in dem Spiel auch nicht dabei.
Also ja, Rondo und Capella haben beide erst ein Spiel gemacht.
Ja, genau.
Und Gallinari hat auch nur ein Spiel gemacht. Also man, was ich halt da, also ich habe, glaube ich, zwei Spiele bisher gesehen. Was halt echt auffällt, ist, wie tief dieses Team auch jetzt ist. Ja. Ne? Also wir haben ja vorher auch drüber geredet, sie haben viele Spieler, die eher One-Way-Player bisher waren. Aber ich meine, gut, bisher haben sie jetzt auch Gegner gehabt, gegen die man durchaus auch One-Way erfolgreich sein kann, indem man halt offensiv aber ein bisschen durchdreht. Und das ist bisher gut gelungen. Und da haben sie viele Optionen. Ich meine, auch die Andre Hunter hat bisher halt 50% seiner Dreier getroffen. Und der Einzige, der bisher nicht so drin ist, was den Wurf angeht, ist Collins, der aber, wie du gesagt hast, auch irgendwie am Brett dafür ganz gut arbeitet. Und sie haben einfach sehr viele Optionen gerade. Und ich glaube, das sieht man dann ganz gut. Also einfach, weil das auch so ein Kontrast ist. Bisher war es halt, Young musste alles irgendwie alleine machen und jeden Wurf kreieren und sich am besten auch dann währenddessen noch die ganze Zeit bewegen, konnte quasi nichts abseits des Balles machen. Und jetzt sind sie halt einfach so ein bisschen variabler geworden. Also dadurch bleibt es auf jeden Fall ein spannendes Team. Ich bin halt echt sehr gespannt, wie es dann mal gegen Gegner aussieht, die spielen können, also die vor allem auch irgendwie so ein bisschen verteidigen können und selber eine nicht ganz so miese Offense haben wie die meisten Teams, gegen die sie bisher gespielt haben. Aber ja, es ist schon spannend. Und also Young ist schon jemand, der einfach offensiv wird der, glaube ich, über viele Jahre sehr, sehr viel Spaß haben.
Er hat wahnsinnig viele Möglichkeiten offensiv, finde ich. Und halt dadurch, und jetzt dadurch, wie du sagst, dass er halt noch viele Waffen an seiner Seite hat, sozusagen. Also er versteht es ja auch einzusetzen. Und das, glaube ich, sieht man gerade, wobei ich mich auch immer so ein bisschen ans letzte Jahr zurückerinnert fühle, weil der Saisonstart letztes Jahr war ja gar nicht so schlecht. So die ersten paar Wochen, dann kam diese Collins-Geschichte und dann ging es irgendwann so dahin. Also natürlich jetzt, ne? Also, und ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt, aber es lässt sich auf jeden Fall gut an.
Ich habe das immer so in Erinnerung, dass er die zweite Saisonhälfte von der Saison davor so gut war und wir deswegen alle dachten, Atlanta ist auf dem richtigen Weg. Ich dachte, letzte Saison wäre es dann von Anfang an ziemlich mies gewesen, aber vielleicht kriege ich das auch langsam durcheinander.
Nee, weil hatten wir nicht mal, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, weil irgendwann habe ich mir mal Atlanta angeschaut, eine Zeit lang, ich glaube, und
ich glaube, das war echt noch die Saison davor.
War das die Saison davor vielleicht? Vielleicht
ja, weil da waren sie in der zweiten Saisonhälfte halt wirklich ganz gut. Und letzte Saison waren die Erwartungen dann ein bisschen höher und
da waren sie, funktionierte
halt nichts.
Aber ich weiß auch auf jeden Fall, dass ich den Gedanken hatte, okay, Young hat irgendwie so dieses Zeug, eine Offense anzuleiten sozusagen und ein Spiel, den Rhythmus eines Spiels irgendwie zu führen und zu beeinflussen. Also das war so dieses Ding. Und das sieht man jetzt natürlich noch ein bisschen intensiver.
Ja, genau, weil letzte Saison sind sie dann irgendwie, glaube ich, beim Offensivrating irgendwie bei 26 oder 27 rausgekommen und das war auch die ganze Saison wirklich relativ übel.
Ja, okay, dann.
Aktuell sind sie jetzt auf 2.
Was okay ist.
Ja.
Sie sind ja auch im Osten auf 2, nur hinter Orlando, ja. Aber sonst, genau.
Und die Stichprobe ist wie gesagt, riesig, aber ja. Die ersten Eindrücke sind ganz gut.
Auf jeden Fall. Wer mir auch ganz gut gefällt bis jetzt, ist Jaylen Brown tatsächlich. Dein alter Kelte. Also nicht, dass man jetzt erwartet hätte, dass Jaylen Brown erstmal eine Stinkbombe hinlegt, aber ich finde, so sein Spiel wirkt für mich jetzt nochmal, als hätte er nochmal so ein bisschen so einen kleinen Schritt gemacht. Also gerade so offensiv wirkt vielseitiger, sein Ballhandling wirkt auf mich so ein bisschen sicherer. Seine Aktionen wirken, als sei ein bisschen mehr Nachdruck dahinter. Mehr Geduld irgendwie. Also er war eigentlich für mich jetzt so ein bisschen die Spiele, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel gesehen. So auf einem, also offensiv war auf einem Level mit Tatum irgendwo.
Ja, ungefähr. Was allerdings auch dafür spricht, dass Tatum nicht den besten Start, finde ich, individuell hatte. Also abgesehen jetzt natürlich von diesem überragenden Game-Winner, aber ich habe das Gefühl, dass Tatum auch gerade, was seine Wurfauswahl angeht, noch nicht so richtig angekommen ist in der Saison. Und also bei Brown, alles außer seinem Dreier gefällt mir eigentlich gut bisher, dass er aktuell irgendwie nur 26% von der Dreierlinie trifft. Das wird sich schon auch stabilisieren, aber sonst, was du gesagt hast, Den Eindruck habe ich schon auch. Also gerade was sein,
kommt dafür zum Ring.
Sein Spiel mit Ball in der Hand angeht, ist er einfach ein bisschen weiter. Also das war bisher auch jedes Jahr so, dass er halt immer noch ein bisschen was draufgepackt hat. Ich meine, am Anfang, als er in der Liga kam, konnte er nur gerade ausdribbeln. Und so mittlerweile ist da schon wirklich mehr drin. Er ist auch ein besserer Passer geworden. Aber also was ich bei den Celtics schon sehr, sehr eklatant finde, ist das einfach, also wie sehr Kemba fehlt. Mhm. Weil man gerade am Ende von Spielen ist die Offense teilweise schon sehr, sehr, sehr mies. Und also ich finde bei Tatum und Brown, man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass wenn es ein paar Mal quasi nicht erwidert wird, dann verlieren sie irgendwann so ein bisschen das Vertrauen in ihre Mitspieler und versuchen dann eher es mit bisschen komplizierten Einzelaktionen zu rocken. Und ich meine, beide haben im Prinzip auch das Zeug dazu. Also vor allem Tatum hat im Prinzip das Zeug dazu, aber es sorgt im Moment dann doch eher für gemischte Resultate. Und dass Tatum, also die ersten Spiele gar nicht an die Freiwurflinie gegangen ist. Ich glaube, er hatte irgendwie 50 Field Goal Attempts und keinen Freiwurf. Das darf so natürlich auch nicht passieren. Das hängt dann auch immer noch mit ein bisschen anderen Faktoren zusammen, aber es hängt auch damit zusammen, dass er es nicht genug forciert. Und ich glaube, da sieht man im Moment so ein bisschen, dass beide da einfach noch ein bisschen zu lernen haben.
Es sind vielleicht auch einfach so ein bisschen die Wachstumsschmerzen, die du dann hast. Ich meine, haben wir ja auch in den Previews angesprochen, dass es perspektivisch vielleicht nicht schlecht ist, dass Tatum jetzt mehr Playmaking übernehmen muss, ohne Kemba. Aber natürlich am Anfang, wie du sagst, dann ist halt, dann fehlt vielleicht Vertrauen in die Mitspieler. Er weiß selber noch nicht genau, also er kommt ja, der bekommt den Ball ja theoretisch dann auch öfter in anderer Position. Es fehlt halt einer, der noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und die Bewegung ist eine andere. Das heißt da irgendwo, das erschwert es natürlich. Aber ja, wie gesagt, da fand ich gerade, dass Brown da irgendwie das noch ganz gut abgefedert hat, teilweise mit dem, was du auch gesagt hast, einfach, dass halt so ein bisschen seine Handles ein bisschen besser geworden sind, dass er da ein bisschen mehr zum Korb kommt und so. Also, aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich meine, wer war es, wo habe ich es gesehen? Also die Celtics waren einen Bank-Game-Winner entfernt von einem 0-3-Start. Also
ja.
Von daher, so nah ist es teilweise benannt. Jetzt 2-2. Hast du noch einen, der dir so richtig gut gefällt bis jetzt?
Ja, schon ein paar. Also ich meine, es ist bei mir jetzt auch so, dass ich es noch nicht geschafft habe, alles zu sehen. Spoiler Alert, weil es einfach momentan auch nicht so richtig möglich ist.
Verdammte Aufgabe, Mann.
Aber unser schon letzte Saison euphorisch abgefeierter Sexland Backcourt bei den Cavs ist natürlich bisher absolut hervorzuheben. Also gerade Garland mit neuen Playmaking-Fähigkeiten, aber auch einem stabileren Wurf. Sexton auch gerade als Scorer wieder tatsächlich ungefähr weiter auf dem Niveau, was er letzte Saison, glaube ich, so ungefähr im letzten Saisonmonat auch schon mal angedeutet hat. Bisher macht das schon Bock. Also ich meine, das ist natürlich absolut gar nicht haltbar, was die Cavs gerade spielen, gerade defensiv, wo sie jetzt, glaube ich, im Moment das zweitbeste Team sind, weil Andre Drummond neuerdings der beste Ringbeschützer aller Zeiten ist. Das wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt so bestätigen, aber so einfach um mal einen kleinen Shoutout zu geben, fand ich das schon bisher ganz, ganz interessant, was ich so von den Cavs gesehen habe. Und also ich finde halt gerade, ich meine, Drummond ist im Endeffekt nicht das Wichtigste für die Zukunft, glaube ich, bei dem Team. Und die meisten sind da nicht so wichtig, aber der Backcourt halt schon. Und das ist bisher doch ganz, ganz vielversprechend. Ich hoffe, dass sie Isaac Okoro noch ein bisschen mehr einbinden werden, der bisher halt irgendwie kaum Würfe nehmen darf, aber ja, das kann man sich bisher ganz gut geben. Übrigens auch hier Kevin Love hat sich jetzt natürlich auch schon wieder verletzt, weil das irgendwie leider über die letzten Jahre bei ihm auch einfach dazugehört, aber
4 Wochen raus oder so, oder?
Irgendwie ungefähr 4 Wochen wahrscheinlich, genau.
Ja, das ist bitter. Ja, die Cavs sehr, sehr überraschend, aber trotzdem die positive Überraschung natürlich. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nichts gesehen. Aber die Zahlen lesen sich auf jeden Fall vielversprechend. Und wie du sagst, also ich habe auch eben dann gelesen, dass die beiden, also gerade hat das Garland das Playmaking verbessert hat und Sexton effizienter geworden ist. Jetzt habe ich auch gelesen, dass sie ab demnächst 2000 Fans in die Halle lassen dürfen.
Ja, super.
Quasi, sie werden langsam zum League Pass-Team, glaube ich, damit, oder?
Ja, ich glaube, alle Cavs-Fans sind ja jetzt dann in der Halle. Wer weiß, ob dann die League Pass-Zahlen ein bisschen runtergehen.
Ja. Stimmt.
Es ist schon irgendwie sehr absurd, finde ich. Ja. Also, und ich meine, sie haben sich ja die Erlaubnis geholt, aber dass die erteilt wird, ist irgendwie schwierig. Aber ich glaube, das Thema lassen wir wahrscheinlich.
Ja.
Das führt nur wieder in die falsche Richtung. Und dann
die Karten liegen auf dem Tisch. Wer sie wie spielt, ist dann halt die entscheidende Frage. Aber
genau.
Ja, wer mir auch gut gefällt, Mikal Bridges. aus Phoenix mit bis jetzt 15,5 Punkten, 45,5% von der Dreierlinie und dann noch ziemlich solider Defense. Hat irgendwie so ein bisschen, ich habe jetzt auch noch nicht jedes Suns-Spiel gesehen, muss man eigentlich auch nicht jedes Mal dazu sagen, ne? Also,
nee.
Freunde, ihr wisst Bescheid, das ist auch bei uns eine kleinere Sample-Size als möglich wäre im Normalfall. Aber ja, auch so seine Aktionen irgendwie, also jetzt gerade letzte Nacht gegen die Pelicans, früh einen Dreier genommen, auch mit, also er spielt mit Zug sozusagen, auch offensiv, finde ich. Also hat da, zieht auch mal zum Ring, öffnet damit irgendwie das Feld, also ist jetzt kein reiner Spot-Up-Shooter und wie gesagt, ich habe die Suns jetzt die letzten Jahre auch nicht so verfolgt, aber irgendwie finde ich so, er passt da eigentlich mit dem, was er mitbringt, passt er sehr gut rein und kann dann auch mal so ein bisschen, meine letzte Nacht, ich glaube, hat Booker 8 Punkte gemacht und Bridges hilft damit so ein bisschen so schwächere Scoring-Abende auch zum Beispiel jetzt von Booker irgendwie abzufedern. Und dass er halt dann defensiv noch sehr, sehr große Aufgaben übernimmt, also gegen die Pelicans zum Beispiel Ingram sehr viel verteidigt, der ja Western Conference Player of the Week geworden ist, der unfassbare Quoten von draußen hatte. Also letzte Nacht lief es dann eben nicht so, aber davor an die 50%, also nicht ganz 50%, aber sehr, sehr hoch in den hohen 40ern bei den Dreiern gewesen. Und Bridges so als Gesamtpaket, finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt, was ich gesehen
habe. Ja, mir auch. Also fand ich auch schon in der Bubble, dass man da bei dem 8-0-Run der Suns gesehen hat, dass das irgendwie jemand ist, der da schon echt eine große Rolle spielen wird in Zukunft. Also einfach, weil er diese krass langen Arme hat, ein extrem, extrem giftiger Verteidiger ist. Und also gerade wenn der Wurf jetzt sich wirklich auf einem hohen Level stabilisieren kann, dann ist das schon sehr gut. Und also ich finde das bei den Suns grundsätzlich interessant, weil du Booker ja gerade auch genannt hast. Ich meine, Chris Paul legt aktuell auch keine 12 Punkte im Schnitt auf und DeAndre Ayton auch nicht. Und trotzdem sind sie sehr, sehr gut gestartet, weil halt einfach so diese Tiefe spricht für sie. Die Defense sieht bisher überwiegend echt gut aus. Und ja, es sind halt einfach viele Optionen. Also, dass auch ein Booker irgendwie nur 19 Punkte im Schnitt macht und sie halt drei der ersten vier Spiele gewinnen und dabei auch meistens, finde ich, echt souverän aussehen. Das spricht schon dafür, dass das jetzt halt einfach wirklich ein kompletteres Team geworden ist. Also wesentlich kompletter, als es vorher der Fall war.
Und die einzige Niederlage in Sacramento, die war auch, also da waren sie auch dran. Also das hätte auch gut und gerne in die andere Richtung gehen können. Also von daher, ja, die Suns, war ja auch ein bisschen so die Frage eigentlich, so nachdem sie Paul verpflichtet hatten, nachdem sie Crowder verpflichtet hatten, wie es mit der Bank dann irgendwie aussieht. Aber wie du sagst, also ich finde, da sind viele Möglichkeiten. Irgendwie auch Cam Johnson.
Ja, und Saric ist jetzt auch gerade erst zurückgekehrt. Saric hat gerade erst sein Saisondebüt gegeben auch, der war vorher noch gar nicht dabei.
Genau. Und wie gesagt, Campaign hat da echt irgendwie seinen Platz gefunden irgendwie. Eigentlich echt ganz cool, so nach dieser ganzen, nach der Odyssee und auch nach den Tiraden, die ich immer in seine Richtung losgelassen habe, als er noch bei dem Bulls war. Ja, schöne Story irgendwie. Und genau, Suns machen auf jeden Fall Laune. Die Kings auch irgendwie, ne?
Ja, schon. Also vor allem mein Rookie-Shoutout, falls das deine Möglichkeit zur Überleitung war. Oder?
Ich hätte noch eine Nicht-Rookie tatsächlich bei den Kings.
Ja, dann hau erstmal den raus und dann
den, machen wir. Den Aaron Fuchs.
Ja, klar, zu Recht. Zu Recht.
Zu Recht, oder? Ich meine, vor allem, was momentan entscheidend ist, auch da wir halt schon diese große Sample-Size haben, ist, dass er momentan 40% seiner Dreier trifft, bei knapp 4 Versuchen. Und wir wissen, er ist jetzt nicht der konstanteste Schütze, aber wenn er sich irgendwo, wahrscheinlich die Möglichkeit besteht, dass er auch wieder unter die 40% rutscht, aber wenn er da halbwegs dran bleibt, dann öffnet er schon sehr, sehr viel, weil natürlich sein erster Schritt, seine Explosivität natürlich immer noch da ist. Und momentan lässt sich das, was er so macht, ganz gut in Siege ummünzen mit 3-1 bei den Kings. Auch schon, wie gesagt, die Suns geschlagen, die Nuggets geschlagen, zweimal. Gut, einmal hielt Buddy seine Hand hin zum Tip-In.
Ja, also es waren halt wirklich keine schlechten Gegner, die sie bisher hatten.
Ja, und von daher, und Fox steht da vielleicht so ein bisschen voran. Also sein Rookie-Shoutout, den wird's ja gleich noch geben. Aber Fox, finde ich, hat auf jeden Fall einen Shoutout verdient. Und ich würde mich halt freuen, wenn er so eine Konstanz tatsächlich reinbringen würde und die Kings dann dauerhaft keine Kangs mehr sind.
Weil
Potenzial ist ja da, ne?
Ja, absolut. Und also auch Marvin Bagley, der jetzt dann irgendwie nach seinen ganzen Verletzungen mal wieder spielt, hat, finde ich, teilweise schon ganz gute Ansätze drin und sieht vor allem recht explosiv aus. So, das ist ja was einen freuen kann. Aber ja, mein Kollege, den ich hier hervorheben wollte, war Tyrese Halliburton. Einfach, weil es natürlich auch mein Rookie of the Year-Pick ist und weil ich mich im Moment gut damit fühle. Also einfach, weil er so diese diese gewisse Abgezocktheit und Spielreife, die ihm so attestiert wurde, die sieht man halt, finde ich. Und er spielt trotzdem auch mit einem gewissen Flair. Der Dreier ist, also fällt bisher, so das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und vor allem bringt das irgendwie noch so eine zusätzliche Komponente ins Kings-Spiel. Also auch jemand, er ist halt jetzt schon jemand, der am Ende vom Spiel einfach auch drauf sein kann und dir wirklich weiterhilft. Also der nicht da dann irgendwie permanent eine blöde Entscheidung nach der anderen trifft, sondern im Gegenteil einfach sehr, sehr abgeklärt wirkt. Und ich glaube, das kann schon jemand sein, an dem sie viel Freude haben werden und der, wenn er so weitermacht, halt auch so einen Bogdanovic-Abgang wirklich absolut kompensieren kann.
Ich habe ihn tatsächlich mir auch notiert, weil ich diese Abgezocktheit schon auch interessant finde. Also ich finde auch interessant, wie viel Kommandos er schon gibt auf dem Feld, wenn man ihn so ein bisschen beobachtet, dass er da irgendwie schon sehr, sehr aktiv ist und laut ist für den Rookie. Und sein Passing, also da hat er hat ein ganz, ganz gutes Gespür fürs Spiel irgendwie. Also auch so aus dem Pick and Roll raus, also da findet er irgendwie ganz gut seinen Mitspieler. Und von daher, ja, also die Kings haben sich, glaube ich, ja, einen gefunden, der da ganz gut reinpasst in die Gesamtkonstellation. Willst du damit schon komplett zu den Rookies gehen oder hast du noch irgendeinen Breakout-Spieler oder zwei Breakout-Spieler, die du unbedingt noch erwähnt haben willst?
Nö, wir können wegen mir weitergehen. Also wir können natürlich auch noch 80 Shoutouts vergeben, aber also wir müssen uns ja auch noch was übrig lassen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Weil ganz kurz, ich möchte die Defense von Derrick Jones Jr. gegen LeBron möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Weil er wiegt wahrscheinlich ein Drittel von dem, was LeBron wiegt, aber hat es irgendwie trotzdem geschafft, ihn zu entnerven. Und also ja, er hat den Dunking Contest gewonnen letztes Jahr oder letzte Saison, aber also wie krass er halt abhebt zum Block, ist schon abgefahren.
Ja, wenn ich so springen könnte, würde ich den ganzen Tag überhaupt nichts anderes machen. Ja. Ich könnte mich auch auf nichts konzentrieren, sondern würde einfach den ganzen Tag springen.
Ja, es ist echt abgefahren. Aber ich würde
so zur Kaffeemaschine so.
Ja, genau. Aber er hat da echt einen ziemlich guten Job gemacht. Also LeBron vor sich zu halten war schon gar nicht, fand ich beeindruckend.
Ja.
Damit weiter zu den Rookies.
Ja.
Ich war nämlich, also ganz kurz, versucht zu sagen, als du gesagt hast, also als wir die Vorzüge von Tyrese Halliburton aufgezählt haben, zu sagen, hätten die mal die Bulls gezogen. Aber hätten die Bulls Tyrese Halliburton gezogen, hätten sie ja nicht Patrick Williams gezogen. Und es ist halt, ja, es ist echt viel nicht so optimal in Chicago. Ich meine, du wusstest, dass die Bulls nochmal irgendwie ins Spiel kommen werden. Machen wir uns
klar vor. Ich schalte einfach kurz.
Schalt kurz aus, kurz mach dir einen Kaffee. Ja. Vielleicht auch Mittagessen, kann länger dauern. Nein, wir wussten, dass das alles nicht so gut laufen wird. Wobei wussten wir es wirklich. Ich hatte ja überreagiert. Ich habe ja schon wieder mit Heimvorteil gerechnet gehabt. Nein, aber Williams dominiert noch nicht, aber Williams zeigt halt, also er wirkt halt teilweise wie einer, dem ich auf lange Sicht, oder wie derjenige, dem ich aus der Starting Five auf lange Sicht am meisten vertrauen würde. Einfach weil er auch dieses Gespür fürs Spiel mitbringt. Natürlich auf eine andere Art als Halliburton, einfach weil er kein Playmaker ist, aber er trifft wahnsinnig schnell seine Entscheidung. Er guckt wahnsinnig, also es ist nicht so, er zögert nicht. Er bekommt einen Ball und entweder zieht er zum Korb oder er geht zum Wurf hoch oder er passt. Aber er hat da irgendwie, er ist nicht der Bremsblock in der Offense quasi. Er hat natürlich seine Fehler drin, aber er verteidigt wahnsinnig, also teilweise wahnsinnig gut oder er zeigt wahnsinnig gute Ansätze. Und so bin ich eigentlich absolut zufrieden und hoffe einfach, dass die Entwicklung da echt weitergeht, weil irgendwie, also wie gesagt, der Mann ist 19 und bringt Tools mit, glaube ich, wenn die richtig geschliffen werden. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass Billy Donovan da echt auch ein ganz guter Ratgeber ist, die ihn dann wirklich weit bringen können und den Bulls dann auch viel Spaß bereiten können auf Sicht. Und damit war es auch heute für Chicago, weil es ist momentan, bis jetzt ist es einfach noch zu traurig. Vielleicht rückt ja Satoranski für Kobe White in die Starting Five und das alles glättet sich ein wenig.
Aber ja. Klar, die Rückkehr zur letzten Saison wird's, zur Rotation der letzten Saison wird's richten. Egal, ja, der musste kurz sein.
Ja, ich weiß. Es ist auch, ich tue mich auch schwer damit, aber es ist natürlich auch nicht die beste Alternative. Aber ich würde das Experiment Kobe White als Playmaker noch nicht ganz beenden. Ich weiß noch nicht, ob es sinnvoller ist, wenn er zum Beispiel neben Garrett Temple spielt, der selber weniger ballfokussiert ist als zum Beispiel Zach LaVine und dann auch, der auch vielleicht ein bisschen mehr Playmaking liefert als LaVine oder Passing zumindest und LaVine gleichzeitig Satoranski neben sich hat und Kobe White vielleicht auch sein Playmaking gegen Second Units schleifen kann. So.
Okay, und ich verspreche dir an dieser Stelle, dass ich mir nächste Woche einmal die Bulls angucken werde, um dir danach etwas zu Patrick Williams zu sagen. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht.
Sehr gut. Feierst was du ich, wie ich mit den Bulls ins neue Jahr rein, oder was?
Ja, am 31. um 23 Uhr gegen wen? Pistons? Gegen
Wizards.
Ach, Wizards, ja.
Rematch quasi.
Ach ja, stimmt. Das ist natürlich, also eigentlich kann man sich das nicht entgehen lassen. Ich weiß auch nicht, wer um die Zeit irgendwas Besseres zu tun hat.
Ich meine, raus dürfen wir nicht.
Eben.
Wirklich. Zumindest in München. Also von daher kann man auch Bulls gucken.
Ja. Ist ja dann eh schon scheiße. Ne? Kann man auch Bulls gucken. Aber vielleicht hätten die Bulls sich ja auch einfach, um mal jemanden zu erwähnen, der nicht in der Lottery gezogen wurde und der mich tatsächlich richtig, richtig überrascht, ist Peyton Pritchard. Also dem irgendwie die wenigsten Kompetenz zugetraut hätten in der NBA und der bisher, also auch in Ermangelung von anderen Point Guard Optionen so ein bisschen bei den Celtics, echt einen ganz okayen Job macht. Also ja. hätte ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen und finde ich eine sehr positive Überraschung in einem ansonsten, wie gesagt, nicht wahnsinnig geilen Saisonstart der Celtics.
Ich habe ihn mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Also wahrscheinlich auch seine 1,85 haben wahrscheinlich da auch ein bisschen dazu beigetragen, weil der längste ist er jetzt nicht. Aber ich war auch überrascht, also wie wenig Berührungsängste er so hat. Und also Schüchternheit auch keine da und er macht da irgendwie so sein Ding. Also es wirkt jetzt nicht so, als würde er gerade seine ersten NBA-Spiele machen. Und ja, also ich weiß nicht, in welchem Spiel war es denn? Ist mir auch gefallen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher gerade. Aber war auf jeden Fall, hat mir auch ganz gut gefallen, so zum Start.
Er hat jetzt gegen Indiana zum Beispiel nacheinander 13 und 10 Punkte gemacht. Ja. Und in dem einen Spiel gegen Indiana auch 3 von 3 Dreier getroffen. Also ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie alles in Grund und Boden spielt, aber so die Eindrücke sind auf jeden Fall ganz, ganz solide bisher. Ich finde grundsätzlich bei den Rookies jetzt, wir hatten ja so ein bisschen unsere Sorgen, wie das aussehen würde, halt gerade weil es keine Summer League gab und alles irgendwie relativ komprimiert war und die Rookies ja seit einer halben Ewigkeit wirklich nicht mehr organisiert spielen konnten und dass es irgendwie deswegen auch so ein bisschen zu erwarten war, dass es halt so ein bisschen rauf und runter geht. Und ich finde, bisher mit einigen Ausnahmen sind die Eindrücke dafür, also gemessen an meinen eigenen Erwartungen, eigentlich ganz okay. Also, oder teilweise sogar ein kleines bisschen besser. Also es gibt schon natürlich Spieler, die große Anpassungsschwierigkeiten haben. Also ich finde, bei Ball ist es schon sehr viel Schatten und ein bisschen Licht zum Beispiel bisher. Aber es gibt auch welche, die sich halt irgendwie relativ schnell doch einigermaßen zurechtfinden. Also auch über Wiseman haben wir ja schon kurz gesprochen. Aber
ganz kurz.
Diese Ansätze, die sind halt schon da.
Auf jeden Fall. Also auch ich wollte noch fragen, weil du hast ja vorher gesagt, also jetzt nicht überreagieren, aber wie siehst du Wiseman dann so grundsätzlich, mal aus deiner Perspektive bis jetzt?
Also ich finde, ich verstehe die Zweifel an ihm, weil man gewisse Sachen, was Spielverständnis und auch so gewisse Tendenzen angeht, einfach, glaube ich, nicht zwingend jedem beibringen kann. Also da wäre jetzt Hassan Whiteside ein Beispiel, wo es halt einfach so ist, dass der seine athletischen Fähigkeiten hat und deswegen auch eine Rolle in der NBA findet, aber halt sich Zeit seiner Karriere geweigert hat, zu verstehen, wie er sich eigentlich zu bewegen hat und deswegen nie ein richtig guter Spieler sein wird. Das sind ja so ein bisschen Sorgen, die es bei Wiseman auch gibt, der diese krassen körperlichen Voraussetzungen hat und gleichzeitig noch viele Lücken im Spiel. Und ich bin aber bei ihm schon hoffnungsvoll, dass er da Sachen stopfen kann. Ich würde jetzt aktuell nicht sagen, ich bin mir sicher, dass der in 3 Jahren in den Playoffs am Ende von einem Spiel auf dem Court stehen kann, weil das ist für mich zu früh, davon habe ich noch nicht genug von ihm gesehen und ich finde es ehrlich gesagt auch unfair, das dann so früh zu machen. Aber das Potenzial dafür sehe ich schon. Also einfach, weil er die Beweglichkeit hat, weil er auf mich auch den Eindruck macht, dass er lernwillig ist. Also bei allem, was man über ihn liest, das ist ja wirkt ja nicht so wie jemand, der irgendwie einfach rangeht und denkt, er kann schon alles, sondern eher wie jemand, der versucht zu lernen. Ich glaube, dass er gerade von Draymond da auch viel lernen kann. Ich meine, Draymond sagt das ja auch immer wieder, dass er, als er in die Liga kam, unglaublich davon profitiert hat, dass er jemanden wie Andrew Bogut hatte, der ihm einfach verraten hat, wie er sich zu bewegen hat. Und also das heißt nicht, dass Wiseman irgendwann ein Genie der Help-Defense werden wird, so wie das bei Draymond der Fall ist, aber er hat gleichzeitig auch einfach ganz andere körperliche Voraussetzungen, also viel bessere körperliche Voraussetzungen, um ein dominanter Verteidiger zu werden. Und also, dass er 5 seiner ersten 6 Dreier in der NBA getroffen hat, ist natürlich auch ein sehr netter Bonus, muss man dazu sagen. Und ich glaube, er hat halt einfach die Tools. Und die große Frage wird sein, ob er das mit der Zeit schafft, das alles zusammenzufügen. Wenn ja, dann ist es ein künftiger Star. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch einer, der, wo das Potenzial immer ein bisschen größer sein wird als das, was tatsächlich gezeigt wird. Aber also wie gesagt, ich finde das aktuell noch zu früh zu sagen, das wird das eine oder das andere.
Da bin ich absolut bei dir. Also klar, ich meine, jetzt da irgendwie nach den ersten paar Spielen irgendwie schon in absolute Lobarien zu verfallen, ist natürlich zu früh. Also gerade weil es halt Ansätze sind, weil es also in meinen Augen auch sehr, sehr vielversprechende Ansätze sind. Andererseits halt so dieses Ding so, ja, also zu sagen, ja, der lernt es nicht mehr oder das, also ist genauso, weil er ist 19 und nicht jeder muss auch dieses Gespür für die Millisekunde oder kann dieses Gespür mitbringen, kann aber trotzdem, wie es jetzt zum Beispiel Draymond hat und es vom ersten Tag an irgendwie bringen, bei Draymond hat es ja auch ein bisschen gedauert, aber trotzdem dann irgendwann im Laufe seiner Saison, wenn er die richtigen Leute an seiner Seite hat und wie du sagst, glaube ich auch, dass Wiseman da ganz gute Leute an seiner Seite hat, kann dann trotzdem noch lernen. Also einen 19-Jährigen endgültig zu beurteilen in die eine oder die andere Richtung ist Quatsch und einfach mal anschauen. Und ich meine, man darf sich aber drüber freuen, weil ich finde, also so, es gab halt Szenen, die halt mir schon Spaß gemacht haben, bei denen ich habe schon mir auch gedacht, okay, geil, da kann wirklich was draus werden. Also wie du sagst, dieser Dreier eben, dazu mit dem, also noch dazu mit dem hohen Release-Point der Wurf, die Art und Weise, also wie viel Boden er sozusagen mit einem Schritt hinter sich lässt, ist auch schon abgefahren. Und ja, wie du sagst, das sind halt Tools, wenn er dann von Draymond lernen kann in der Defense und das dann mit seinen körperlichen Voraussetzungen vereint und dann, es muss ja nicht dasselbe Spielverständnis sein, wie es Draymond hat, aber halt zumindest irgendwie so ein bisschen was mitbekommt, dann kann da irgendwie schon was passieren. Und dass Draymond halt so überschwänglich über ihn spricht teilweise, spricht ja, also kann man zumindest so interpretieren, dass da ein bisschen mehr da ist. Also ich habe es jetzt auch ein paar Mal gelesen, das ist jetzt nicht meine eigene Aussage. Aber ja, Draymond ist jetzt halt natürlich, lobt jetzt natürlich nicht grundsätzlich über den grünen Klee. Also da scheint schon ein bisschen, da scheint er schon was gesehen zu haben, was ihm irgendwo gefällt. Und ich freue mich auf die Entwicklung von Wiseman. Auch vielleicht im Zusammenspiel mit Curry, vielleicht intensivieren sie das noch ein bisschen, weil
es wäre gut, wenn er sich etwas bessere Hände antrainiert. Also weil er dann einfach eine viel, viel bessere Option auch so im Pick-and-Roll wird, wenn man ihn einfach ein bisschen sicherer anspielen kann. Weil ich glaube, das ist bisher schon etwas, was mir echt aufgefallen ist, dass er da teilweise Schwierigkeiten hat, den Ball zu kontrollieren.
Schwierig bei so einem Fangsport wie Basketball.
Ja, absolut. Also das ist halt einfach was. Ich meine, das war auch bei Kwame Brown ein Problem. Das kann schon eins sein.
Ne? So. Möchtest du jetzt James Wiseman mit Kwame Brown vergleichen?
Nein, Kwame Brown war Nummer 1 Pick.
Das stimmt. Und James Wiseman nur Nummer 2. Nein, aber ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung. Und was ich mir zu den Rookies gedacht habe, ich finde auch, dass sie irgendwie relativ bereit erscheinen. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, dass du es so gesagt hast, ob das vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass, also sie haben zwar nicht gespielt in letzter Zeit, aber sie haben sich natürlich alle sehr, sehr gezielt jetzt auf die NBA vorbereitet, waren damit halt im Prinzip dann auch ab einem gewissen Punkt, oder halt ein Großteil natürlich, jetzt kann man jetzt nicht für jeden sprechen, aber viele waren vielleicht ab einem gewissen Punkt auch einfach bereit. Und jetzt diese ganzen Veteranen, die hatten größtenteils noch die Bubble, haben dann ein bisschen Urlaub gehabt und wissen, dass sie sich jetzt in Form spielen wollen und wissen auch, wie sie sich in Form spielen können. Und dass deshalb eigentlich so dieses, die Problematik eigentlich, dass die Rookies jetzt lange nicht gespielt haben, ein bisschen kleiner wird, dadurch, dass sie halt jetzt quasi von Tag 1 an bereit sein wollen. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Faktor, weiß es nicht.
Kann auch sein. Also
im Vergleich jetzt einfach.
Bisher wirkt es auf jeden Fall einigermaßen gut, zumindest bei einigen. Jetzt auch nicht, auch längst nicht bei allen, aber könnte schlimmer sein, sagen wir mal so.
Es könnte wesentlich schlimmer sein. Also auf jeden Fall, vielleicht sprechen wir am Ende retrospektiv etwas positiver über den Draft als perspektivisch.
Peut-être.
Wenn du weißt, was ich meine.
Nicht wirklich. So, da bin ich, da hast du mich jetzt sprachlich ein bisschen verloren.
Tja. Vielleicht pöbeln wir im Nachhinein nicht mehr ganz so, wie wir es vorher gemacht haben.
Ach so. Ja, wir ja nicht, alle anderen.
Hä?
Wir haben ja nicht, wir haben überhaupt nicht gepöbelt, das waren alle anderen.
Nee, weil wir keine Ahnung hatten, aber ich meine, wir als Basketballgemeinde.
Ja, mal gucken.
Wir sind gespannt. Auf jeden Fall macht die erste Woche definitiv Lust auf mehr. Bin sehr gespannt, wann sich alles so ein bisschen einpendelt. Ob das dann erst Richtung Playoffs der Fall sein wird oder schon so innerhalb der nächsten paar Wochen. Bin gespannt, ob die Nuggets noch die Defense finden und Nikola Jokic Leistungen so ein bisschen mit Siegen untermauern können.
Wäre nice.
Vielleicht ist er auch.
Übrigens, Jokic heute Nacht natürlich, nachdem er am Tag davor wirklich eines der besten Spiele gemacht hat, die ich mich so in den letzten paar Tagen erinnern kann. um es nicht zu überschwänglich abzufeiern. Heute Abend mit dem Quadruple-Double, weil 10 Turnover waren ja auch noch dabei. Aber hat bisher auch in jedem Spiel in dieser Saison die 10 Assists geknackt. Vielleicht ist er diese Saison dran mit dem Assist-Titel.
Wäre auf jeden Fall spannend, aber nicht, dass er dann noch, wenn es weitergeht mit in Sachen Siege, dass er dann zum Empty Calories Guy wird.
Der und Empty Calories, das ist eine gemeine Kombination. Apropos gemeine Kombination.
Ja.
Lieber Sexland oder lieber Hardenwood? Beides ist ja, also was ist das perverseste Duo der Liga? Ist okay.
Ich würde zu Hardenwood würde ich tendieren tatsächlich.
Ja. Also man könnte sie netterweise auch als das Hartholz-Duo bezeichnen, aber
dann wären wir aber schnell wieder beim Basketball-Thema, ne?
Ja.
Es war einmal auf dem Hartholz.
Die Rockets haben übrigens, glaube ich, mehr Substantive unter ihren Namen als alle anderen Teams kombiniert. Ist mir die Tage mal aufgefallen. Das ist eine vollkommen random und eine etwas blödsinnige Feststellung, aber ich meine, alleine schon Wall Wood und der GM heißt Raphael Stone zu Cousins.
Da kannst du ein Haus bauen, mein Freund.
Ja. Wenn PJ Tucker Trucker heißen würde, wäre es noch besser. Aber
ja, dann wäre es aber schon, das wäre das Guten zu viel, dann glaube ich.
Ja.
Dann bräuchtest du nur noch den richtigen Glue-Guy.
Ja, okay.
Gut.
Haben wir das auch abgehandelt.
Genau, und können damit eigentlich auch für heute in den Feierabend gehen, beziehungsweise in den, es gibt für Podcast kein Adjektiv.
Ja, also sagen wir es
einfach, wie Folge
beenden. Wir machen Mittagspause.
Genau, wir machen Mittagspause. Freunde, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, damit gehen wir raus natürlich nicht ohne die Hinweise, dass ihr uns, sofern ihr es noch nicht getan habt, sehr, sehr gerne abonnieren könnt, sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr, sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify und dieser. Ihr könnt uns gerne schreiben über Facebook, über Twitter, über Instagram, wo ihr uns natürlich vorher auch sehr, sehr gerne folgen könnt. Geht ja beides meistens Hand in Hand. Und ja, schaut auch sehr, sehr gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir alle erstmal bestmöglich rüber ins neue Jahr. Freuen uns hoffentlich auch aufs neue Jahr. Und hören uns dann hoffentlich demnächst auch wieder. Also kleiner Spoiler, diese Woche wird es wahrscheinlich keine Patreon-Folge mehr geben. Aber wir kommen nächste Woche sicherlich mal wieder drauf zurück. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Einen guten Rutsch, wenn man bei uns sagt. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingerutscht.